Birgit packt aus, Backlist-Perlen und Verkaufsargumente für ihre Kinderbuchabteilung. Der Podcast des Gerstenberg Verlags.
Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder in alter neuer Frische. Und diesmal habe ich einen Karton zum Auspacken mitgebracht, in dem stecken unglaublich viele Dinge und unglaublich viele Bücher und ein unglaubliches Hintergrundwissen. Es geht nämlich heute um den Autor Erik Kahle. Und wenn ich Erik Kahle sage, dann haben alle im Kopf sofort, nehme ich jetzt schwer an, na, die kleine Raupe nimmer satt. Ich sitze hier heute aber gar nicht alleine mit meinem Karton und den schönen Schätzen von Erik Kahle, sondern ich habe die Katrin Jokusch bei mir. Und Katrin ist Lektorin für Erik Kahle gewesen. Leider lebt er ja nicht mehr. Aber es ist ganz, ganz wunderbar, Katrin, dass du heute die Zeit hast und dass wir uns heute gemeinsam darüber unterhalten. Denn du hast einen Wissensschatz über Erik. Das ist einfach wunderbar und das genießen wir jetzt und gutieren wir heute mit dir zusammen.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute mit dabei sein darf und wir zusammen ein bisschen auf Schatzsuche in Erik Kahles Büchern gehen.
Genau, wir heben die Schätze und es sind Schätze. Und wir fangen mal an mit einem, das vielleicht gar nicht jeder von euch, von Ihnen auf dem Schirm hat. Und das finde ich aber für BuchhändlerInnen nochmal ganz großartig. Das ist nämlich das wunderbare Aufklappbuch 1, 2, 3, Ein Zug zum Zoo. Und da kannst du nochmal sagen, dass das sein erstes Buch war?
Genau, das war das erste Buch, was er wirklich komplett alleine konzipiert hat und gestaltet hat und wirklich der Startschuss für seine Karriere.
Und das war in den 70ern, Ende
1968. 1968. Genau. Mhm.
Ja, und das ist so großartig, dieses Buch, weil du hast ein querformatiges, kleines Buch, relativ kleines Buch in der Hand, vielleicht 25 Zentimeter lang. Und das Tolle an diesem Buch ist, dass du es ausklappen kannst. Und dann hast du alle Waggons. Und zwar gibt es wie viele Waggons?
10 Stück.
10, mhm. Genau. Und was ist das Besondere an diesen Waggons?
Die füllen sich mit Tieren und zwar Stück für Stück, Waggon für Waggon, kommt ein Tier mehr dazu. Wir haben also einen Elefanten, dann geht es weiter mit den Nilpferden, da sind schon zwei. Und so geht es immer weiter, bis wir am Ende dann 10 Vögel haben. Aber das ist nicht alles.
Was ganz zum Schluss sind wir im Zoo. Und es gibt aber noch eine Besonderheit und die darfst du verraten.
Genau, es gibt auf jeder Seite nicht nur sozusagen das Haupttier, um das es geht, sondern es gibt eine kleine Maus, die die ganze Zeit um diesen Zug rumwuselt und die wir auf jeder Seite und auch ganz hinten entdecken können.
Und das ist ja immer das Tolle, wenn Kinder noch mehr entdecken dürfen auf diesen Seiten und suchen dürfen. Das machen Kinder unglaublich gerne, es macht ihnen viel Spaß. Ja. Was ich auch schön finde, unten drunter, unter den Waggons, hast du ja immer noch den Zug, der sich immer ein kleines bisschen an jeder Seite wird ein Waggon angehängt. Und das macht das Buch ja auch nochmal so liebenswert. Ne? Und im Zoo tummelt es sich dann natürlich 1, 2, 3, ein Zug zum Zoo. Und was ich hieran eben auch gut finde, Sprachbildung und Co. für Kleine, das ist ja ab 2 Jahren, oder auch eher, je nachdem, wie Kinder drauf sind, dass es eben so ist, dass ich hier spreche und dass ich hier erzählen muss. Und das ist so furchtbar wichtig, um Kindern Sprache und spielerische Sprache beizubringen und mit Freude an Sprache ranzugehen. Und das ein oder andere Kind wird vielleicht den ein oder anderen Tierbegriff oder was auch immer neu dazulernen. Also Sprachbildung per se auf eine wunderbare Art und Weise. Kommen wir zu einem nächsten, nämlich Papa, bitte hol für mich den Mond vom Himmel. Gab es in verschiedenen Formaten, gab es ganz groß und ich habe es ganz klein, wie so ein kleiner Kalender in diesem Format, ich weiß nicht, höchstens 8 Zentimeter oder so groß. Und das Besondere an diesem Buch ist ja, Kinder glauben ja, dass Erwachsene alles können. Ne? Erwachsene können dir den Mond vom Himmel holen, wenn du ihn denn gerne hättest. Und dieses kleine Mädchen bittet den Papa darum, das zu tun. Vorsatzseiten übrigens, die für mich immer ganz wichtig sind, weil es Entree in das Buch ist, sind hier lauter kleine bunte Sterne aus der typischen Art des Seidenpapiers, der Seidenpapierbemalung Erik Kahles. Dazu kannst du aber noch was sagen, bevor wir in dieses Buch einsteigen.
Ja, gerne. Und zwar ist Erik Kahles Collagentechnik ja was ganz Besonderes. Er hat das nicht erfunden, das gab es natürlich auch schon vorher. Aber er hat, und ich hatte das Vergnügen, ihn da auch mal wirklich im Atelier sehen zu dürfen. Er hat sich das ja so überlegt, dass er Seidenpapiere erstmal lustvoll in Bausch und Bogen bemalt. Also wenn er das tut dann, oder tat, dann sah man ihm da auch diese Freude an, dieses Haptische. Und danach zerteilt er diese Seidenpapiere eben und fertigt daraus seine Bilder an. Und in seinem Atelier muss man sich das so vorstellen, dass hinter seinem Arbeitsplatz ein Schrank war mit ganz vielen Schubfächern. Und diese Schubfächer, die waren nicht beschriftet mit Worten, sondern mit kleinen Farbschnipseln. Das heißt, da gab es bestimmt 10 Schubladen mit Gelbtönen, mit Orangetönen. Dann ging das weiter mit Rot, mit Blau, mit Grüntönen. Und dann guckte er da so selber ganz begeistert hin und sagte, das ist mein Farbkasten, das ist mein Malkasten, daraus schöpfe ich. Und dann machte er diese Schubladen auf und suchte sich eben Farben, um etwas zu kreieren. Und das Tolle ist, also natürlich einmal zu sehen, wie er das machte, aber das ist dieses Lustvolle, ist genau das, was man mit Kindern mit dieser Technik eben auch schon machen kann. Erstmal drauf los, erstmal Farbe auf diese Papiere drauf und dann zerkleinern, damit rumspielen, puzzeln, noch gar nicht an Ergebnisse denken, sondern einfach erstmal was machen, mit den Händen Farben kennenlernen, gucken, wie verhält sich das alles auf dem Seidenpapieren, was kann ich machen, wenn ich Farben kombiniere. Und ich muss sagen, seit ich ihn da in diesem Atelier 2012 gesehen habe, habe ich auch noch mal einen anderen Blick auf seine Bücher bekommen und noch mal mehr verstanden, warum Kinder das auch so toll finden und auch man sie gut animieren kann, eben selber mal in dieser Art was zu machen und selber mal auszuprobieren.
Dann müssen wir an dieser Stelle schon sagen, dass der Gerstenberg Verlag Materialien anbietet, die, und zwar große Bildvorlagen von Tieren. Und du kannst mit den Kindern vorher, also ihr könnt mit den Kindern im Kindergarten, in der Bibliothek, in dem Buchladen, wenn man Kinder einlädt zu aktiven Dingen, die man machen möchte, weiße Seidenpapiere da haben. Diese weißen Seidenpapiere einfach bunt bemalen, wie du es eben gesagt hast. Und dann kann ich ihnen eine Vorlage in die Hand geben von einem Fuchs, von einem Pferd oder. Und dann können die Kinder das ausfüllen mit ihren Papieren, die sie gestaltet haben. Und das ist natürlich ein toller Erfolg und das ist ein toller Effekt. Und sie wissen, wie diese Bücher entstehen. Okay, wir kommen wieder zu Papa, bitte hol für mich den Himmel. Den Mond vom Himmel. Und daran ist das Besondere, das ist gleich, wenn du das Buch in der Hand hast, dann klappt das auch gleich mal auf. Da kommt ein Riesenmond wie ein Pop-up, faltet sich das auf und der Mond lächelt und sagt, er wird immer kleiner. Und das stimmt ja auch. Aber vorher muss Papa ihn holen. Und das kann er ja nur, wenn er eine ganz lange Leiter hat und die klappt sich auf den ersten Seiten auf, nämlich in was oder wie?
Genau, da haben wir so einen Altarfalz, dass man also beide Seiten noch einmal ausklappen kann. Und das ist einfach ein Geniestreich von Kahle. Da hat er sozusagen diese Länge der Leiter unterstreichen wollen, klar machen wollen, wie weit ist dieser Weg, wenn ich eben von der Erde bis zum Mond will. Und da denkt er einfach über das Format hinaus und baut sich seine Seite durch diesen Altarfalz eben so groß, wie er möchte, sodass man als Kind wirklich spielerisch diese Dimension im wahrsten Sinne des Wortes begreifen kann. Und das ist überhaupt ein Merkmal bei seinen Büchern, dass wenn ich da was zum Klappen oder zum Entdecken, zum Finger durchstecken oder was auch immer habe, das hat immer eine Bedeutung für die Geschichte. Das ist nie um des Effektes selbst willen, sondern es geht immer darum, das, was ich da gerade erzähle, zu unterstützen.
Genau, nämlich diese Entfernung des Mondes und Papa mit seiner Riesenleiter muss noch auf einen Berg und auf die, das kann man wieder nach oben ausklappen und dann sieht man, wie der kleine Papa diese endlose Leiter hochklettert und dann kommt er oben an, immer hinauf, immer weiter bis zum Mond und das ist ja auch so fantastisch, dass Kinder sich das ja vorstellen können, dass Papa das könnte. Wir wissen, dass das nicht geht. Und dann bringt der Papa ja auch diesen Mond und der wird immer kleiner, 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 kleiner und dann ist man erst eigentlich ein bisschen traurig, dass der Mond immer kleiner wird, aber als er so klein ist, kann Papa ihn mitnehmen, denn wenn es so ein großer Mond ist, geht das gar nicht und er klettert wieder runter, da lässt sich die Seite nach unten aufklappen, weil man ja wieder nach unten klettert und dann freut man sich, dass man den Mond hat, ich bringe dir den Mond und sie tanzt und hüpft mit dem Mond nach Herzenslust und natürlich muss der Mond wieder an den Himmel und dann kann man ihn sehen, wie er immer größer wird von Nacht zu Nacht immer größer, bis es wieder der runde Mond ist, den wir am Himmel sehen. Und das ist ja immer noch ein Faszinosum. Und das ist genau in diesem Buch, kommt das genauso zum Ausdruck.
Ja, und was, glaube ich, auch immer wieder begeistert, ist dieses sich Mühe machen für jemand anders. Ne? Mhm. Also, dass der Papa eben genau diesen weiten Weg auf sich nimmt. Und was mir bei dem Buch sehr gut gefällt, außer dieser Sache, ist auch noch, es hat natürlich was mit dem echten Phänomen von auf- und abnehmendem Mond zu tun. Gleichzeitig ist es aber natürlich eine Fantasiegeschichte. Also man kann beides tun. Man kann sich einfach an diesem Spaß erfreuen, dass die Leiter da bis zum Himmel hochreicht. Man kann aber natürlich Kindern, die das spannend finden, auch genau erklären, wie das mit dem Mond funktioniert.
Genau, und das ist immer das Tolle an allen Büchern von Kahle. Mhm. Du kannst immer ganz toll mit Kindern ins Gespräch kommen und abfragen, was wissen sie, was weiß ich. Und wenn wir es nicht weiter wissen, dann gibt es ja vielleicht auch Bücher dazu. Und da sind wir nämlich schon bei der kleinen Spinne. Die kleine Spinne spinnt und schweigt. Und hier bietet es sich tatsächlich an, wenn man sich dieses Buch angeschaut hat und möchte mehr Wissen über Spinnen, dass ich ein Sachbuch zur Hand hole oder dass ich ein Sachbuch da habe. In den Buchhandlungen gibt es das. Und das kann man ja vielleicht auch gleich mitverkaufen. Das ist doch ein tolles Verkaufsargument, dass man sagt, und gleich noch ein Spinnenbuch bitte mit in das Sachbuch, weil ich jetzt mehr wissen will über Spinnen. Ich saß mal mit Kindern zusammen und habe die gefragt, bevor sie Angst haben. Vor gar nichts, sagten die Jungs. Und dann sagten die Mädchen, vor Spinnen. Ich sage, warum vor Spinnen? Ja, die können 10 Augen haben, die können 80 Augen haben, die können zig Beine haben, man weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Dann haben wir ein Sachbuch geholt, ich klappe das auf, da kam gleich mal so eine Pop-up-Spinne raus, da schrien sie alle. Aber nachdem wir das Buch zu Ende gelesen hatten, hatte niemand mehr Angst vor einer Spinne. Jedenfalls nicht in dem Moment. Und diese Hysterie, diese Angst zu haben vor diesem kleinen Wesen, was uns gar nichts tut, was uns gar nicht sieht, das ist natürlich hervorragend. Und ich finde, das gelingt hier in Erik Kahles von der kleinen Spinne auch so wunderbar, weil ich die Spinne nämlich tasten kann. Ich schlage das Buch auf und habe gleich eine kleine Wellenlinie, die über eine Sonne geht und kann sie tasten, erhaben. Und das geht immer so weiter. Die kleine Spinne sitzt da und fängt an zu spinnen und ich sehe auch, wie sie an den Ecken ihr Nest befestigen muss. Und das ist am frühen Morgen und sie hängt sich an einen Zaunpfahl und da kommt das Pferd und sagt, willst du reiten? Die kleine Spinne spinnt und schweigt. Und dann gibt es noch einen Gesellen, der erhaben ist und der hier auf der Pferdeseite auch gleich erscheint. Das ist nämlich eine Fliege. Alle fragen, ob sie mitkommen. Das ist die Kuh, das ist das Schaf. Alle wollen irgendetwas mit ihr tun. Springst du mit mir über Stock und Stein, sagt die Ziege. Nein, die kleine Spinne spinnt und schweigt. Und wir schauen ihr dabei zu, wie das Netz perfekter wird, größer wird, wunderschön ist. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als im Herbst Spinnennetze im Gegenlicht zu sehen oder mit Tautropfen. Und die kleine Spinne spinnt nicht mehr auf der letzten Seite. Da kommt nämlich noch die Ente, die will auch schwimmen gehen mit ihr. Das Netz ist fertig, sie sagt aber immer noch nichts. Der Hahn würde eine Fliege mit ihr fangen wollen, aber die Fliege ist schon im Netz gelandet. Seht. Aber sie schweigt immer noch und dann schläft sie, als die Eule kommt und vielleicht noch etwas mit ihr tun will. Und das komplette Wunderwerk des Netzes ist auf der letzten Seite zu sehen. Was fällt dir dazu noch ein?
Dazu fällt mir ein, dass mich dieses Buch eigentlich also schon begeistert hat, aber richtig verstanden habe ich es erst, als ich es mit meinem damals 2-jährigen Patensohn angeguckt habe. Ich habe mich gefragt, warum er dieses Buch immer wieder vorgelesen haben wollte. Und irgendwann habe ich verstanden, dass ihn diese Beharrlichkeit der Spinne fasziniert, dieses sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, sein Ding machen, was Kinder ja auch lieben, wenn sie in Ruhe gelassen werden, wenn sie ihre Sache zu Ende bauen können oder zu Ende spielen können, während wir Erwachsenen ja gerne da rumwuseln und sagen, jetzt müssen wir noch dies oder das tun, so wie die Tiere eben hier die Spinne immer wieder ablenken wollen. Und es ist ja so, wenn ich einem Kind dieses Buch vorlese, diesen Satz, der sich immer wiederholt, also Wiederholungen sind bei Erik Kahle ja sowieso so eine Sache auch, die kleine Spinne spinnt und schweigt, das ist ein Satz, den das Kind relativ schnell mitspricht. Also es nimmt auch von daher in dieser Interaktion beim Vorlesen die Position der Spinne ein. Und das ist auch die Rolle, die es mag und faszinierend findet. Und ich habe es erst richtig begriffen, als ich mal mit einem Zweijährigen mir nochmal dieses Buch habe erklären lassen.
Und ich jetzt auch. Und deswegen geben wir dieses Wissen weiter, weil das ein Verkaufsargument ist und weil das ein Argument ist, was ich wunderbar anwenden kann, wenn ich das jemandem vorstelle, wenn ich das jemandem zeige, wofür dieses Buch eben einfach steht und wofür es gut ist. Und das erschließt sich nicht sofort, wie du schon sagst. Erst wenn man die Kinderperspektive so ein bisschen einnimmt, dann ist es klar, dass ich das tun kann, was ich darf oder was ich möchte und nicht durch die Gegend gehetzt werde.
Ja. Und was auch spannend ist, die Kinder sind ganz vorsichtig beim Fühlen. Man muss, wenn man diese Dinge, die du eben beschrieben hast, ertasten will, auch eher vorsichtig drüber fühlen. Und auch das passt natürlich zur Fragilität eines echten Spinnennetzes. Also es ist auch dieses vorsichtige Umgehen mit Büchern, aber auch vorsichtig umgehen, wenn ich eben Spinnen beobachte, ein Spinnennetz sehe, damit ich diesen Zauber auch begreifen kann. Also es steckt viel drin.
Genau, da hast du völlig recht. Du hattest gesagt, das wiederholt sich oft bei Kale, die Sätze, und das ist ja auch ganz wichtig. Das ist ja die Zielgruppe, die Kleinen, 2-, 3-Jährige. Und die brauchen die Wiederholung, weil das ist ein Stück Vertrautheit, das ist ein Stück Intimität, sage ich mal, wenn ich in dieses Buch steige und kenne das. Ich kann es auch mit dem altmodischen Begriff Heimat benennen. Ja, dass Kinder das wirklich gutieren, dass Kinder das wirklich gut finden, wenn es sich wiederholt, weil sie sicherer werden, weil sie sicherer sind, auf was sie sich einlassen. Und das ist das Besondere. Was aber auch noch das Besondere ist, Erik Kahle hat ja wenig Menschen in seinen Büchern. Er hat ja mehr die Tiere. Und da weißt du auch wieder ein bisschen mehr als wir alle.
Ja, er hat das auch in Interviews immer mal wieder erzählt. Also eine große Rolle hat für ihn sein Vater gespielt, der ihn eben schon, als er noch ganz klein war, oft auf Spaziergänge mitgenommen hat. Und da haben sie sich eben immer kleine Krabbelwesen angeguckt, haben geguckt an einer Baumrinde oder unter einem Stein, was da so kreucht und fleucht. Und haben diese Tiere dann auch immer wieder ganz behutsam an ihren Platz zurückgebracht. Das fand ich immer rührend, dass Erik Kahle das betont hat, dass die also nicht gestört wurden, sondern dass sie beobachtet wurden. Aber er vermutet, dass wirklich von daher, sozusagen von klein auf, diese Achtung vor sämtlichen Lebenswesen bei ihm ganz tief verwurzelt war und dass eben deswegen auch in der Mehrheit seiner Bücher wirklich ganz kleine Tiere die Hauptrollen spielen, was aber natürlich auch wieder Kinder toll finden, weil das einmal Tiere sind, die sie in ihrer Umgebung sehen können, egal ob man jetzt in der Stadt oder auf dem Land wohnt. Aber Kinder sind ja auch die Kleinen und die Verletzlichen. Und da finden sie natürlich auch eine schöne Identifikationsfläche. Also auch das hat wieder mehrere Aspekte dann.
Es ist so großartig, was wir heute erfahren über Erik Kahle. Man könnte jetzt sagen, Gott, man schlägt diese Bücher auf und es sind halt Bücher und ich schaue die mir mal eben so an. Das eine mag schöner sein als das andere oder wie auch immer. Aber das sind ja wirklich Dinge, die dahinter stecken, die es ja alle, ja, die diese Bücher eigentlich und Erik Kahle damit unsterblich machen. Das kann man ja nicht anders sagen. Und das ist ja nicht nur die Raupe Nimmersatt, zu der kommen wir auch noch gleich und kurz, weil die ist bekannt, weltweit bekannt. Aber wir haben ja noch Die kleine Maus sucht einen Freund. Und das ist ja eine Geschichte, die fängt sehr merkwürdig an, sage ich mal. Grüne Vorsatzseiten, von denen man noch gar nicht ahnt, was es soll, weil eine Maus ist eigentlich keine Pflanzenfresserin. Und grün assoziiert ja erstmal Pflanze. Dann sehe ich sowas, ich würde es als Erwachsener sofort als Schwanz erkennen. Ob das jedes Kind so sieht, weiß ich nicht, könnte man fragen. Und jetzt habe ich auf jeder Seite unten diesen grünen, ja, wie soll ich sagen, wie eine Wiese sieht das eigentlich aus. Und die Maus läuft von Tier zu Tier und fragt, ob sie Freunde sein wollen. Aber alle sagen, nee, das passt so nicht, wir wollen das lieber nicht. Das Pferd sagt nein, das Krokodil sagt nein, was ja vielleicht auch besser ist, ne? Man weiß es nicht. Auch der Löwe ist nicht verkehrt, dass der nein sagt, das ist okay. Und alle wollen es nicht. Und die Maus läuft weiter und fragt. Und immer ist das grüne Band unten auf den Abschlussseiten weißer Grund und bunte Tiere, wie Erik Kahle das ja auch gerne so gemacht hat. Auch der Affe, der Pfau wollen die kleine Maus nicht haben. Und wir kommen zum Schluss. Und er findet die kleine Maus. Und jetzt merken die aber, Moment mal, dieses grüne Band kriegt plötzlich einen Bogen und wickelt sich um einen Baum. Also irgendwas stimmt doch da nicht. Das ist keine Wiese. Oh Gott, dann macht es auch noch einen Riesenbogen. Und übrigens sieht man da auch die kleine Raupe. Das ist auch eine süße Hommage an die kleine Raupe. Und beide laufen ganz schnell ins Versteck. Und dann sehen wir das Ende dieses grünen Bandes. Und das ist die Schlange. Und vor der müssen natürlich Mäuse sich ganz schnell verstecken. Vielleicht kannst du noch was dazu sagen?
Ja, ich denke, generell ist es spannend, dass er eben bei verschiedenen Büchern eben seine Biografie mit eingewoben hat. Hier war es tatsächlich so ein bisschen dieses Gefühl, verloren zu sein in Deutschland in der neuen Klasse. Ja, so ein bisschen klein zwischen den großen Tieren zu sein, wie die Maus in dem Buch. Aber er hat das bei manchen Büchern gemacht. Er hat sogar bei manchen Büchern hinten richtig wie einen Brief an die Kinder nochmal geschrieben, wo er erklärt hat, wie er auf die Idee zu einem Buch gekommen ist. Zum Beispiel gibt es ein Buch, das heißt Mal mir einen Stern. Und da erzählt er, dass seine Großmutter ihm beigebracht hat, wie man ganz einfach einen Stern malen kann. Und dass er dann später mal einen Traum hatte. Und aus diesen beiden Elementen ist dann dieses Buch entstanden. Und ich denke, dass er sich an die Kinder nochmal wendet und erklärt, wie er auf seine Ideen kommt und da ja ganz persönliche und wichtige Sachen aus seinem Leben mit den Kindern teilt, zeigt einfach auch, wie ernst er die Kinder nimmt. Und heute ist es ja üblich, dass man alle Banalitäten mit der Öffentlichkeit teilt, aber genau das macht er nicht, sondern das sind ganz kostbare, ganz wichtige Aspekte in seinem Leben, die er mitteilt und die er in seine Bücher einfließen lässt. Und ich glaube, das spüren die Kinder von Anfang an, dass sie da wirklich auf Augenhöhe betrachtet werden. Und wer das Glück hat und mal sein Bilderbuchmuseum in Amherst, Massachusetts besuchen kann, der wird das nochmal ganz anders manifestiert sehen, denn der größte Raum in diesem Museum ist ein lichtdurchfluteter, toller Raum mit vielen Tischen und Stühlen und ganz tollen Materialien. Da dürfen Kinder und Erwachsene den ganzen Tag hin und dürfen Kunst machen. Da sind Museumspädagogen, die wuseln da rum, die kann man fragen, die muss man nicht fragen, es ist frei. Und als wir da waren, da hatten die Fensterfront, also große Fenster, man muss sich das wirklich lichtdurchflutet vorstellen. Und wir waren im November da und trotzdem war es lichtdurchflutet. Und da hatten sie ganz viele Bilder, DIN A4-Format von Kindern nach Farben ein bisschen sortiert in die Fenster gehängt. Und das sah aus auch wieder wie eine riesige Collage. Und diese Tatsache, dass er diesen größten Raum so opulent ausgestattet hat für die Kinder, damit die Materialien kennenlernen, ausprobieren, Mut bekommen, überhaupt was zu machen, zeigt für mich eben auch nochmal, das ist für ihn das Wichtige. Da hat er sein Interesse. Es sind nicht die Räume, wo seine Kunst zu sehen ist. Es geht um die Kinder und dass die erstmal sozusagen einen Zugang zur Kunst und zum selber was tun finden.
Und wie du sagst, einfach die Wertschätzung an die Kinder, ne? Dass man diese Achtung und diesen Respekt und diese Wertschätzung eben weitergibt. Wir kommen zum nächsten Titel und das ist jetzt der letzte Titel, obwohl zur Raupe muss man eigentlich gar nichts sagen, das wissen alle, ne? Und das kennen alle. Also die Raupe, Leute, die habt ihr alle im Kopf und dass man da die Wochentage lernt, die Mengen lernt und was eine Raupe frisst und was eher nicht, das kriegt man da alles raus. Und dass man diese Metamorphose hat vom Ei, die es das Knack macht und dann kommt die kleine Raupe raus, futtert sich satt und das geht ihr wie uns auch, zu viel gefressen, da muss man mal einen Tag Diät leben. Und dann kommt die Metamorphose, der Kokon, der gebaut wird und sie wird dieser wunderbare Schmetterling. Das ist ja, da steckt ja alles drin, was irgendwie mit Menschlichkeit, mit Raupen, mit Essen, mit Zahlen, mit Farben. Also da in diesem Buch lernst du einfach alles. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, diese liebenswert kleine Raupe, die man sonst ja niemals angucken würde oder wenig angucken würde, wenn man denn überhaupt noch mal eine sieht, dass die so eine Gewichtung bekommt. Das ist wieder dieses kleine Ernstnehmen.
Auf jeden Fall.
Also vielen, vielen Dank dir, Katrin. Das war wunderbar, dieses Gespräch über Erik Kahle. Wir haben so viel erfahren, was ich auch vorher nicht wusste über Erik Kahle. Und ich beneide dich um den Atelierbesuch. Aber gut, dafür habe ich ihn kennengelernt. Und dafür habe ich ein großes Bild ABC-Hand unterschrieben von ihm. Auch nicht schlecht.
Auch nicht schlecht. Nein, ich habe auch sehr viel Spaß gehabt. Und ich habe bei dem Zoobuch, von dem du am Anfang gesprochen hast, wirklich gestern in der Vorbereitung ein Detail entdeckt, was ich all die vielen Jahre, die ich mit diesem Buch zu tun habe, nicht entdeckt hatte. Vielleicht entdecken es ja auch andere.
Geheimnis auf der letzten Seite, so viel darf man verraten.
Das darf man verraten, auf jeden
Und es
Fall.
Geht um die Maus.
Es geht um die Maus.
Lieben, lieben Dank dir, Katrin.